Wenn ihr den Titel anschaut für die heutige Predigt, fällt euch etwas auf? He? Ganz ähnlich wie letzten Sonntag. Nun Nummer zwei. Ich habe gelesen, dass die UBS Bank jetzt im Moment 3,3 Milliarden Franken Umsatz hatte. Und das ist 47% weniger denn im Vorjahr. Und das ist natürlich schrecklich. Die Deutsche Bank, die macht wieder etwas vorwärts. Sie hat einen Gewinn, also jetzt im ablaufenden Quartal, mehr als verzwanzigfacht. So, sie hat 466 Millionen Euro. Das wurde am Donnerstag so publiziert. Sie haben zwar die Mitarbeiteranzahl gesenkt und viele denken, das geht auch auf das zurück oder mindestens auch stückweise. Sie haben 4.656 Vollzeiter weniger. Im letzten Quartal oder letzten zwei Quartalen 1.525 Leute entlassen. Also, versteht ihr, sie gehen aber vorwärts. Das ist wichtig. Sie machen Gewinn. Das ist wichtig. Swatch Group hat im Vergleich zum Vorjahr 11% weniger. Nur 7,5 Milliarden Franken. Ja, der Reingewinn ist regelrecht weggeschmolzen. Sie haben nur 593 Millionen Franken. Nur 593. Schrecklich, oder? Es ist die Hälfte von dem, was vom Jahr vorher. Nur 500 oder 600 Millionen, das ist doch schrecklich. Versteht ihr, das sind unsere News, das sind unsere Schlagzeilen. Wir sehen nicht mehr, wie es wirklich ist, sondern wir schauen auf die Prozente und dann ist es ganz schlimm, wir sind rückläufig. Und wir sind nicht vorwärtsstrebend, weil alles geht aufwärts, alles muss vorwärts gehen, man muss Gewinn machen. Verlust ist zurück, Gewinn ist vorwärts. Aufwärts ist die einzige Richtung, die wir kennen und wollen. Es gibt kein Geschäft, keine Gemeinde auch nicht, kein Verein, der nicht mehr will, besser, höher, Gewinn vorwärts. Wir zählen unsere Franken, Leute, was immer es zu zählen gibt, um vorwärts zu kommen. In einem beruflichen Lebenslauf, was kommt da hinein? Ich habe da und da versagt oder sowas? Nein, würdest du nie reinmachen. Ein Resümee muss zeigen, wie du vorwärts gekommen bist, Leiter von Leiter, die Treppe rauf, immer vorwärts. Erfolg hat immer mit vorwärts zu tun und aufwärts, immer. Aufwärts ist der einzige Trend, den wir Menschen wirklich wollen. Es ist bei uns so drin wie im Kompass die Nadel, die immer nach Norden zeigt. Sie hat nichts verloren, wenn sie nach Süden zeigt. Und wir haben Mühe einzugestehen, wenn etwas rückläufig ist, weniger wird, abwärts geht. Und Worte wie verkleinern, abgeben, rückläufig, das bringt schlaflose Nächte. Der Zeiger stößt und zieht hinauf nach mehr, nach Größerem, nach Höherem. Und das hat angefangen mit Adam und Eva. Das hat da seinen Anfang genommen. Adam und Eva wollten hinauf, nämlich sein wie Gott. Sein wie Gott. Und seit da ist das bei uns drin. Was aber Adam und Eva nicht wussten, ist, dass wenn sie wirklich sein wollen wie Gott, wenn sie das wirklich wollten, dann hätten sie einen anderen Weg einschlagen müssen als den, welcher Satan ihnen vorgemacht hat oder präsentiert hat. Und auf das möchte ich heute eingehen. Frei sein ist nur möglich, wenn man gänzlich eins ist mit Gott. Und das haben sie außer Acht gelassen. Sie wollten Gott sein, aber nicht unbedingt eins sein mit Gott. Und das ist der große Unterschied. Es mag widersprüchlich tönen, aber ein Liedvers begleitet mich seit Jahren. Immer mal wieder, mehr, mal weniger. Samuel Longfellow, es heißt hier, "Be my Lord, and I shall be firmly bound, forever free." Sei mein Herr, und ich werde sein, festgebunden, für immer frei. Festgebunden, firmly bound, forever free? Das ist doch paradox, das geht doch gar nicht. Doch. Das ist ein Geheimnis, aber ein großartiges Geheimnis. Und das ist fantastisch eigentlich. Der Mensch will frei sein, ja. Aber frei von Gottes Ordnungen und Einschränkungen. Und seit da ist er gebunden, das ist das Paradoxe. Seit da ist er gebunden an die Sünde, an den Tod, an die Knechtschaft seines eigenen Egoismus. Er will frei sein, hat sich frei gemacht von Gott und ist jetzt gebunden. Und Longfellow sagt, sei gebunden in Gott und du bist frei. Es hat mal jemand gesagt, Freiheit ist nicht das Recht zu tun, was du willst, aber die Kraft zu tun, was du solltest. Freiheit ist nicht das Recht zu tun, was du willst, aber die Kraft zu tun, was du solltest. Das ist Freiheit. Fand ich gut. Warum sollte der Kompass, die Nadel des Kompass nach Süden ausschlagen? Nein, das gehört sich nicht, das macht man nicht. Aber auf das gehen wir heute ein. Ich möchte euch kurz zeigen, wie der Kompass nach Süden ausschlägt. Jetzt nicht unser Kompass, aber der geistliche. Wie es vielleicht doch eine ganz andere Art gibt, als dass wir uns gewohnt sind. Und so werden wir etwas konfrontiert heute mit etwas, das vielleicht aus menschlicher Sicht nicht so gewaltig ist und doch absolut zentral ist. Ich glaube, es ist das Kernstück des christlichen Glaubens. Heute bekommt ihr das Kernstück des christlichen Glaubens. Also ihr müsst gut wach bleiben. Ihr dürft zeichnen nebenbei und so. Aber wenn ihr dabei besser konzentrieren könnt. Ich habe nicht mehr viele Predigten hier und deswegen gebe ich euch noch die ganz wichtigen Dinge. Gell? Ich möchte zuerst mit euch eine Kurzpredigt anschauen von Paulus. Philipper 2, 1 bis 4. Wenn es nun irgendeine Ermutigung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmesucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Das ist Paulus' Kurzpredigt an die Philipper. Was ist das Thema? Was ist das Thema? Hat jemand eine Ahnung? Komm mal. Nächstenliebe, richtig? Ist das Thema ist Nächstenliebe. Sei für den anderen, oder? Das Wohl des anderen suchen. Könnt ihr einverstanden sein mit dem? Das ist die Predigt von Paulus an die Philipper. Aber darüber will ich jetzt heute gar nicht so reden, über diese Predigt, sondern das, was nachher kommt. Und dieser Abschnitt, der nachher kommt, ist eigentlich die Illustration zu der Predigt. Man soll ja immer, wenn man eine Predigt hat, sie illustrieren, damit man ja auch weiß, von was spricht er denn, oder? Und so, die Illustration zur Predigt kommt jetzt. Paulus predigt kurz und jetzt bringt er eine Illustration. Es wird auch genannt das Christus-Hymnus oder Christus-Lied, der Abschnitt, der jetzt kommt. Und man könnte dieses Lied in drei Strophen einteilen. Eins geht von 6 bis 7a, das singt von der vorweltlichen Existenz von Jesus. Vorweltlichen Existenz, das heißt sein Dasein im Himmel noch, bevor er die Menschwerdung kam. Dann 7b bis 8 singt von der menschlichen Existenz von Jesus, Bethlehem bis Golgatha. 9 bis 11 singt von der nachweltlichen Existenz von Jesus, Auferstehung und Ewigkeit. Ein gewaltiger Text, zentral, absolut nötig, dass wir ihn verstehen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus, Christus Jesus war. Und jetzt kommt diese erste Strophe. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts. Bis jetzt habe ich mit Elberfelder gelesen. Jetzt lese ich die Neues Leben Übersetzung. Zweite Strophe. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte oder demütigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn, dritte Strophe, deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als allen anderen Namen. Vor diesem Namen soll sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zu Ehren Gottes des Vaters werden sie alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Zur Ehre des Vaters werden sie bekennen. Christus ist Kyrios. Es beginnt mit Christus Und es ist ein Lied, das vor allem Christus beschreibt, und es hört auf mit dem Vater, der zu Ehren kommt. Ich liebe das, weil es einmal mehr zeigt, dass eins zu eins mit Gott, das Einssein mit Gott. Jesus war unmissverständlich Gottes Sohn. Und das habe ich letzten Sonntag euch ja vorgeführt und aufgezeigt. Eins zu eins mit Gott. Und wie Jesus in ein paar Sätzen das klar machte, dass sie ihn umso mehr steinigen wollten oder umbringen wollten oder schlussendlich dann gekreuzigt haben. Weil er so etwas Gewaltiges sagt, unmissverständlich sagt, ich bin Gott. Ich bin der Sohn Gottes. Nun gibt es viele Diskussionen theologische über diesen Abschnitte hier. Vor allem, war er nun wirklich Gott oder wollte er das sich aneignen oder hätte er sich das aneignen können in einem Raubzug, aber hat es dann doch nicht gemacht und deswegen ist er noch, es geht dann so für verschiedenste theologische Diskussionen darüber. Und was bedeutet denn zu nichts machen und so weiter. Ich gehe aber jetzt darauf nicht ein. Ich gebe jetzt heute einfach das weiter, wo ich denke, aus dem Zusammenhang kommt klar hervor. Ja, Jesus war und ist Gott. Und das habe ich letzten Sonntag aufgezeigt, da dürft ihr nachlesen. Und die Predigt liegt ja auch auf oder man kann sie runterladen. Also von daher hätte er gar nie einen Raubzug starten müssen, um sich Gottes Eigenschaften anzueignen oder um Gott gleich zu sein. Aber auf der anderen Seite hielt er das, was er war, auch nicht fest wie ein Räuber seine Beute. Und wahrscheinlich ist es deswegen, dass hier dieses Wort Raub vorkommt. Im Urtext gibt es das nur einmal im Neuen Testament. Nur einmal. Und deswegen ist es schon wichtig. Er hielt das nicht fest wie ein Räuber seine Beute, weil wenn du was festhältst, was macht das? Gib mir bitte deine Hand. Sag grüß dich zu mir. Gernot, kannst du mich grüßen? Ja, aber ich kann. Wisst ihr, wenn ihr etwas festhält, so, kannst du das nicht machen. Wenn du etwas, das ist das Problem. Und Christus, oder hier in diesem Abschnitt heißt es eigentlich, er hat das, was er hatte, nicht wie ein Räuber seine Beute festgehalten. Er war einfach Gott und er lebte und handelte als solcher. Gottes Eigenschaft, sein Charakter ist nicht klammern, sondern retten. Nicht das eigene Wollen, sondern das Wohl des anderen. Könnt ihr das sehen? Das ist für ihn zentral. Der Charakter Gottes sucht das Wohl des anderen. Es ist nicht Klammern, es ist nicht Eigenes, es ist Geben und Retten. Es entspricht der göttlichen Natur, das Wohl des anderen zu suchen. Und so denkt daran, jetzt reden wir von einer Illustration dieser kleinen Predigt, die Paulus da gehalten hat. Und er nimmt Christus und sagt, der, welcher das Wohl des anderen sucht, hier ist er. Hier illustriere ich es euch durch diesen Christus, der nicht festgehalten hat wie ein Räuber, sondern das Wohl des anderen sucht. Aber er machte sich selbst zu nichts. Noch kurz zu dem. Hier vom Urtext her könnte man auch sagen, das Wort nichts ist vielleicht ein bisschen stark, aber und doch, ja, aber man könnte auch übersetzen, leer machen oder entleeren. Und so würde ich sagen, hier, es geht nicht darum, dass er sich völlig als ein Nichts darstellt, sondern er macht sich leer für etwas anderes. Er macht Raum für etwas Zusätzliches. Und das Zusätzliche, darauf kommen wir noch. Neues Bibelübersetzung sagt es so: Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Finde ich auch nicht schlecht. Ich möchte es etwas anders noch ausdrücken, vielleicht, ich hoffe, ich lese Klartext hier und ihr versteht. Wenn Gott, Jesus im Himmel ist, überlegt er sich vielleicht, was heißt es denn, Gott zu sein? Was meint es, Gott zu sein? Und er kommt zu der Überzeugung, dass echt Gott sein heißt dienen. Und somit Diener sein. Weil echt Gott sein heißt, das Wohl des anderen suchen. Immer. Du kannst nicht echt Gott sein, ohne zu dienen, ohne den anderen zu suchen, ohne das Wohl des anderen zu wollen. Sonst wirst du nicht mehr Gott. So, er erwählt, dass er uns Menschen gleich wird, zu uns kommt, um uns zu dienen, um für uns da zu sein. Und er wird zum Diener, zum Knecht. Und er nimmt eine ganz andere Stellung ein, als die, die er ursprünglich hatte. Und so wählt er das eigentliche Wesen Gottes, indem er das tut, was er tut. Und es ist nicht ein Aufgeben, damit er hier helfen kann, sondern es ist ein Wahrmachen von dem, was er ist, damit er, darum hilft er hier. Und er macht sich frei dafür, sicher. Und hält das nicht fest, weil Gott nicht ein klammernder Gott ist, sondern ein helfender Gott. Und so wird er innerlich und äußerlich zum Diener. Innerlich ist er es als Gott. Und äußerlich macht er es, indem er Mensch wird. Auf den ersten Blick ist das keine Erfolgsgeschichte. Auf den ersten Blick ist das Abstieg. Gott wird Diener. Gott steigt runter. Und eben mehr wie die 101 Stockwerke, die wir letzten Sonntag angeschaut haben vom World Trade Center. Von oben vom schönen Restaurant. Nein, er ist vom Himmel in diese Welt gekommen. Könnt ihr nachlesen. Wisst ihr, wir reden ja heute stark vom Recht des Menschen. Die Menschenrechte, es ist ungeheuer, was da alles eingepackt wird. Und der Mensch hat ungeheure Rechte, eigentlich Rechte, die ihm gar nicht zustehen, wenn man es richtig anschaut. Da der Mensch ein Egoist und ein Sünder ist, hat er sich Rechte herausgenommen, die ihm eigentlich gar nicht zustehen. Und dann wird es so proklamiert, das ist mein Recht. Du willst doch nicht mein Recht einschränken. Nein. Aber Rechte aufzugeben für den anderen, das ist Demut. Das ist Demut. Und genau das hat Jesus gemacht. Im Vers 8 heißt es, er erniedrigte oder demütigte. Könnte man da auch übersetzen, sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Er erniedrigte oder demütigte sich. Er nahm seine Rechte nicht mehr wahr. Oder nicht mehr so wahr. Er war bereit, sie zum Teil aufzugeben. In seiner Kurzpredigt hat Paulus die Hörer aufgefordert, Vers 3, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Verstehst du, das selbe Wort hier, Demut oder erniedrigte sich selbst. Und so hat er gesagt in der Predigt, seid demütig, demütigt euch, indem ihr auf den anderen achtet und ihn höher achtet. Und jetzt in der Illustration zeigt er, wie Christus das gemacht hat. Aber er war nicht nur demütig, er war auch gehorsam dabei. Und hier begegnen wir uns wieder einem völligen abstrakten Kontrast. Wisst ihr, Adam und Eva, die wollten frei sein, aber das im Ungehorsam. Und damit brachten sie Ruin in die Welt, Zerstörung in die Welt. Jesus brauchte seine Freiheit oder die menschliche Freiheit im Gehorsam. Und brachte dadurch Frieden und Freiheit und Erlösung. Das ist völlig anders. Der eine macht, will Freiheit im Ungehorsam, bringt Chaos. Der andere will Freiheit im Gehorsam und bringt Befreiung. Der Wille Gottes ist immer das Wohl des anderen. Immer, immer. Wer so lebt, der wird selber frei und setzt andere frei. Ich habe diese Woche mit Andy Kuret gesprochen und wir sind genau auf das gekommen. Und ich habe ihm gesagt, ich brauche dein Beispiel in der Predigt, so deswegen darf ich darüber reden. Andy hat sich erinnert, dass er früher oft, auch als Christ, bestimmte Dinge festhalten wollte. Und sagt, das ist mein Recht. Und er sagt, ich war eigentlich gar nicht frei. Wisst ihr, ich mag mich erinnern an einen Tag, wo er zu mir ins Büro kam und sagte, Paul, ich möchte in die Mission. Aber nur wenn. Verstehst du? Und dann hat er mir aufgezählt, was er denkt, dass er das Recht hat und auch braucht. Und dann würde er in die Mission gehen. Später kam er zu mir und sagte, Paul, ich gehe in die Mission, egal was die Umstände sind. Einfach, weil ich gehorsam sein will und weil Gott die Menschen liebt. Und letzte Woche hat er mir erzählt, weißt du, viele Probleme habe ich gar nicht mehr, weil ich habe keine Zeit. Ich bin beschäftigt mit den anderen. Und das, was mir früher wichtig war, ist überhaupt nicht mehr wichtig. Und schön wäre das, aber das macht mein Leben nicht aus. Aber hier, ich kann anderen helfen. Verstehst du, das ist Freiheit. Und das andere war Knechtschaft, aber christlich. Er war immer Christ, er hat immer Jesus lieb gehabt. Aber heute sagt er, ich bin freier. Obwohl ich vielleicht einfacher lebe, obwohl ich vielleicht das und jenes nicht habe, aber ich bin freier. Ich konzentriere mich auf etwas anderes. Ich konzentriere mich auf das, was Gott will. Be my Lord, heißt es, and I shall be firmly bound, forever free. Sei mein Herr, nicht nur verbal, aber sei der, der das Bestimmende ist in meinem Leben. Und ich werde sein, festgebunden, völlig frei. Wisst ihr, Freiheit hat immer mit Sicherheit zu tun. Immer. Wenn du sicher bist, kannst du frei sein. Wenn du nicht sicher bist, oh. Aber wer eingepflanzt ist in Gott, seine Wurzeln im ewigen Herrn hat, der ist sicher. Und der hat eine Quelle. Das ganze Universum steht ihm zur Verfügung. Und die Kraft des Schöpfergottes ist mit ihm. Wer aber eingepflanzt ist und seine Wurzel in sich selbst hat und in den Dingen dieser Welt, der macht sich selbst zum Knecht, weil er dann nur seine Kraft zur Verfügung hat, nur das, was er ist, hinausmacht, und das ist ärmlich. Und das ist ärmlich. Was Paulus in diesem Brief geschrieben hat, diese kurze Predigt und dann die Illustration, hat er selber umgesetzt in sein Leben. Wisst ihr das? Er wurde selber zum Nachfolger, zum Nachahmer, und hat das umgesetzt. Er schreibt in da und dort und hier, beschreibt er das, er hätte das Recht zu essen und zu trinken, was immer er wollte. Er hätte auch das Fleisch essen können, das den Götzen zugesagt war. Und er sagt, ich habe es aber nicht getan für den anderen, weil ich niemand zum Anstoß werden will. Ich hätte trinken können einen Wein, aber ich habe ihn nicht getrunken, weil er zum Anstoß geworden wäre. Ich hätte das Recht zu heiraten, sagt er. Eine Partnerin zu haben, wie andere auch. Aber ich habe es nicht gemacht, damit ich noch besser dienen kann. Ich hätte das Recht, sagt er, von euch Unterstützung zu bekommen, finanziell, dass ihr für mich schaut. Das ist biblisch sogar absolut klar. Ein Ochsen, der trischt, soll man nicht den Maul verbinden. Aber ich nehme das Recht nicht, damit ich noch besser dienen kann. Damit ich niemand zum Anstoß werde. Damit ich niemand zur Bürde werde. Paulus hat genau das gemacht. Ich lege meine Rechte ab und bekomme Diener, um anderen zu helfen. Ihr seid da im Zentrum des christlichen Glaubens, wirklich. Weil das ist das, was Christus gemacht hat und das ist das, was ihn auszeichnete. Und das, deswegen ging er ans Kreuz, deswegen starb er sogar der schlimmste Tod, den man sich vorstellen kann. Und da wäre eine Geschichte für sich, aber das nicht jetzt. Paulus sagt, ich halte sogar alles, was mir früher wichtig war, für Kot, weil es geht mir jetzt um Seelen, um den Willen Gottes und um das, was göttlich wichtig ist. Und das hat er von Christus. Er hat ja diese Illustration gebraucht. Und Strophe. Schaut, wir kommen zum letzten Strophe von diesem Lied. Deshalb hat Gott ihn, Christus, in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Das ist der Höhepunkt hier. Es gibt ein Danach, Freunde. Es gibt ein Danach. Auch für dich, für mich, für uns alle. Es gibt ein Danach. Und danach wird sehr stark davon abhängen, was du heute wählst. Das Danach für Christus war, er wurde erhoben. Sein Name ist über allen Namen, weil er vorher das Tiefste gewährt hat. So ist er auch das Höchste. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist das Tiefste und das Höchste. Und darum sagt Paulus in 1. Korinther 2,2, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ich habe keine andere Botschaft, weil Christus ist der Inbegriff des Christentums. Und ich nehme ihn als Illustration für alles. Es gibt nichts Besseres, Größeres, Herrliches, Freimachenderes, Stärkeres, Friedlicheres und Gesünderes als Jesus, den Erlöser. Und diese letzte Strophe, die hat die Juden natürlich durcheinander gebracht, weil hier einmal mehr es absolut klar wurde, dass Jesus eins ist mit dem Vater. Völlig. Und dass er Gott ist. Sie wussten nämlich, dass durch den Propheten diese Aussage hier von Gott her selber kommt. Wir lesen das in Jesaja 45, 23. Ich habe bei mir selbst geschworen, sagt Gott. Aus meinem Mund ging Gerechtigkeit hervor und ich werde mein Wort nicht zurücknehmen. Jedes Knie wird sich von mir beugen und jeder Mund wird bekennen. Gott nimmt das auf sich und jetzt, sagt Paulus in dieser Illustration über seine Kurzpredigt, das geschieht mit Jesus. Wir wollen frei sein und verpassen es, wirklich zu wissen, wo Freiheit zu finden ist. Freunde, Freiheit ist nicht da, damit wir Veränderungen haben oder Sachen. Verstehst du, wir wollten uns ja befreien von den niedrigen Kommunikationen, den Rauchzeichen und den Briefen und den persönlichen Gesprächen. Und deswegen haben wir Handys und iPhone und iPads und wir sind mehr geknechtet denn je und wir sind unfreier denn je. Aber es gibt nur eine Freiheit. Und Freiheit findet man nur im Willen Gottes. Es gibt einen Weg zum Erfolg, aber der geht nicht hinauf. Wenigstens nicht zu Beginn. Erfolg, und ich habe das hier auf dem Erfolg im geistlichen Leben ist immer das Wohl des anderen und den Egoismus ablegen. Das ist das Wohl des anderen. Ich hatte eine nicht ganz leichte Zeit in die letzten paar Monate. War mir eigentlich recht schwer. Auf einmal musste ich mich mit Dingen befassen, die ich gar nicht wollte, die mir auch nie wichtig waren und fast keine Bedeutung hatte in meinem Leben. Margret und ich mussten bis heute nie eine Wohnung aussuchen, nie. Wir haben immer eine bekommen. Mit dem Dienst war auch eine Wohnung dabei. Oder durch meine theologische Ausbildung in diesen Jahren habe ich immer eine Wohnung bekommen. Und dann hat man die eingerichtet mit dem, was man hatte und hat sich gefreut und so. Es war nie eine Frage, was suche ich, was nehme ich, was so. Ich habe immer bekommen. Und es scheint fast widersprüchlich, aber da war eine Freiheit in dieser Einfachheit, in dem gar nicht wählen können. Da war eine Freiheit drin. Und ich empfinde es jetzt als Schmerz und schwierig, anfangen zu müssen zu wählen. Und zu sagen, ja, aber das will ich, nein, das will ich. Wisst ihr, Finanzen waren für uns nie ein Thema. Und einige könnten dann sagen, ja, genau, selber schuld. Gell? Aber es war auch einfach und befreiend. Wir haben einfach den Auftrag gesucht, wollten Gottes Wille tun und dann hat Gott uns gegeben, was wir brauchten. Und dann haben wir bezahlt, was wir mussten. Aber es war so befreiend. Jetzt muss ich, ja, reicht denn das? Und jetzt muss ich, was wir nicht, oder meine Frau muss, all die Formen ausfüllen für die Sache für Kanada noch etwas, da gibt es auch noch 200 oder 150 Euro, kanadische Dollar. Und dann die Pensionskasse hier und da. Und für alles muss man noch etwas ausfüllen, Anfragen stellen und so weiter. Und ich sage mir, oh wow, wo ist mein Dienst? Ja, Freunde, ist denn Pensionierung Dienst Gottes? Ein Auftrag Gottes? Ja gut, die Priester mussten mit 50 sich pensionieren lassen. Aber versteht ihr, jetzt muss ich mir Fragen stellen, die ich früher nie gestellt habe. Und ich finde sie gar schwer. Gar nicht einfach. Und trotzdem, in allem, haben wir uns immer wieder darüber gefunden, Margrit und ich, auch wenn ich jetzt noch so ein Bauernhaus gesehen hätte und sie aber nein. Wir waren uns immer wieder einig, wir wehren uns dagegen, dass das Leben kompliziert werden soll. Indem ich mich Dingen aussetzen muss, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Und wir nehmen uns Jesus immer noch zum Vorbild, tun, was wir tun müssen oder können, einfach das Naheliegendste, setzen aber unser Vertrauen immer noch auf ihn, wollen nie aufhören, Nachahmer Jesus zu sein und den göttlichen Auftrag gehorsam sein, dass sich selber aufgeben und das Wohl des anderen suchen. Ist Gottes Wille und das wollen wir tun. Tun wir es zusammen, Freunde? Tun wir es zusammen? Tust du es auch? Ich schließe. Sei mein Herr und ich werde sein, festgebunden, immer frei. Amen. Herr Jesus, ich preise dich, du hast es uns vorgemacht, was es heißt, Gott zu sein. Um wahrhaftig Gott zu sein, musstest du das Wohl des anderen suchen. Das ist in deinem Charakter und in deinem Innersten Gott sein. Und deswegen hast du dich frei gemacht, um Mensch zu werden, um zu kommen, um zu dienen. Und ich bete dich an dafür. Und ich erhebe nun deinen Namen und wir zusammen erheben deinen Namen, denn es gibt keinen Namen, der herrlicher wäre, schöner wäre, größer wäre, als der Name Jesus Christus. O Herr, ich bind mich an dich und bin somit frei. Amen.